Ich bin noch mal kurz vor der Predigt. Ja, danke, Jesus, für jeden, der da ist. Danke für den Gottesdienst, den wir jetzt schon hinter uns haben. Danke, dass du uns begegnen willst, dass du uns berühren willst. Ich bitte, dass du die Predigt nutzt, dich uns zu offenbaren, dass wir dir näher kommen, dass wir dich besser verstehen. Dass wir immer mehr fähig werden, ja, unser Herz zu öffnen, dich reinzulassen. Nimm du meine Worte, die von dir sind, und blende die Sachen aus, die nicht von dir sind, die unwichtig sind. Schenk uns Offenheit für dein Wirken, dein Reden. Amen. Ich habe leider gehabt, dass ich heute mal über den Heiligen Geist und den Vater, liebe Gottes, reden soll. Und wir tun ja auch so Dinge, vielleicht seit vielen Jahren, in großer Treue, mit viel Hingabe, aber oft mit wenig Erfolg. Wir tun es vielleicht aus Pflichterfüllung und Treue, aber irgendwie für die Leidenschaft und die Begeisterung des Feuer. Aber Gott möchte uns Kraft aus der Höhe geben, die Dynamiskraft des Heiligen Geistes, das Feuer und die Leidenschaft. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, spüre ich oft so eine gewisse Zurückhaltung, Distanz, Skepsis oder gar Angst. Man könnte so formulieren: Wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Und alle rufen: Niemand. Und wenn er aber kommt, dann hauen wir alle ab. Ich habe neulich eine Statusmeldung bei Facebook gesehen, die ich sehr passend fand. Die war auf Englisch und ich übersetze jetzt gleich mal auf Deutsch. Wenn du dich aus Angst vor Täuschung vom Übernatürlichen fernhältst, bist du bereits getäuscht worden. Du hast dich entschieden zu glauben, dass der Feind stärker und fähiger ist, dich zu täuschen, als der Heilige Geist fähig ist, dich in alle Wahrheit zu leiten. Jesus hat uns gelehrt, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns in alle Wahrheit zu leiten. Es ist an der Zeit, die Furcht vor Täuschung zu entlassen, zu feuern und den Heiligen Geist anzustellen, damit er seinen Job tun kann. Und bevor ich jetzt in die eigentliche Predigt einsteige, möchte ich mal meine persönliche Geschichte vom Heiligen Geist erzählen. Haben wir ja vorhin schon gesagt, ich bin ein Profi, ich bin christlich aufgewachsen, in einem christlichen Elternhaus, im kirchlichen Umfeld, evangelikal. Es war eine gläubige Gemeinde, aber im Heiligen Geist war da nicht so viel los. Und dann kam ich 92 nach München, als ich 22 Jahre alt war, in den CVM München, den ich jetzt mal als verhalten charismatisch bezeichnen möchte. Aber damals war das für mich als Christen sehr schräg und komisch und seltsam. Ich hatte schon Angst, dass ich in einer Sekte gelandet war, weil das so anders war, wie ich das kannte. Und als ich dann zum ersten Mal einen sogenannten Sprachengesang gehört habe, da habe ich richtig Angst bekommen. Es war mir unheimlich. Aber durch das soziale Jahr war ich eben auch da in diese Gemeinschaft eingebunden und nahm diese Verpflichtung, da auch an den Mitarbeiterabenden dabei zu sein, sehr ernst. Und so habe ich sehr viel mitbekommen, habe sehr viel gelernt, auch über den Heiligen Geist. Habe so einen Glaubensgrundkurs besucht. Aber die Angst vom Heiligen Geist ist geblieben. Ich hatte da so Albträume, wenn das der Heilige Geist kommt und mein Gehirn frisst. Und dann gab es meine erste Ostertagung. Der CVM in München geht immer über Ostern nach Berchtesgaden, um da zusammen eben die Ostertage zu verbringen, um eine Tagung zu haben. Und damals war das Thema der Heilige Geist. Es hieß so, der Heilige Geist ist ein Abenteurer, ein Durchbruchsgeist. Und so zögern, mag er gar nicht so. Und das waren alles Sachen, die ich gar nicht mochte. Und dann war damals der Thomas Römer vorne und hat gebetet am Mikrofon. Der war damals noch in Nürnberg, hat aber irgendwie zum CVM in München gehört. Jetzt ist er gar kein Pfarrer. Und er hat gebetet, er hat Angst vor dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist wie Feuer, dass das Haus verbrennt oder die Wasser, das den Keller überflutet. Das war eigentlich genau mein Gebet. Und ich hatte ein Bild vom Heiligen Geist auf einmal, dass der Heilige Geist wie eine Taube angeflogen kommt, sich auf meine meine Schulter setzt, mich umarmt und sagt, du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Ich habe dich doch lieb. Und in der weiteren Zeit durfte ich den Heiligen Geist kennenlernen, immer mehr entdecken. Und heute kann ich sagen, dass ich keine liebevollere Person kenne als den Heiligen Geist. Und seine Gemeinschaft und seine Führung möchte ich nicht mehr missen. Ich muss allerdings bekennen, dass das früher stärker war und dass ich da durch Enttäuschung und einiges verloren habe. Aber trotzdem ist das das Beste, was ich kennenlernen durfte. So, und jetzt möchte ich auf das eingehen, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Kann natürlich nur ausschnittsweise sein, weil das ist ein sehr großes Thema. Jesus hat seine Jünger zusammengerufen, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, und hat ihnen nochmal letzte Worte mitgegeben. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5 und dann später Vers 8. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also Jesus sagt den Jüngern, sie sollen bleiben, sie sollen warten in Jerusalem, bis der Heilige Geist, bis die Kraft aus der Höhe gekommen ist, dass sie mit Heiligen Geist getauft werden. Und dann auf einmal sind sie fähig, hinauszugehen in die ganze Welt und das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir die Zeit noch ein bisschen zurückdrehen, da gab es diesen Petrus, der hatte eine große Klappe gehabt. Er hat gesagt, ich bin immer dabei, ich werde immer zu dir stehen, Jesus, ich werde dich nie im Stich lassen, selbst wenn es mein Leben kostet. Und dann hat Jesus anders gehandelt, als er sich das vorgestellt hat. Und er hat Schiss bekommen. Und er hat dreimal Jesus verleugnet und hat gesagt, ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und auch nach Ostern, wo sie eigentlich alle sagen hätten können, ja, wir wussten auch, dass Jesus der Messias ist, jetzt hat er es bewiesen, jetzt ist er auch verstanden, haben sie sich immer noch verschanzt, hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst hatten. Und da kam Jesus in ihre Mitte und hat zu ihnen gesprochen. Johannes 20, Vers 21 und 22. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Aber auch da ist es noch nicht losgegangen. Sie sind wieder zurück in ihre alten Sachen gegangen. Petrus ist mit seinen Freunden fischen gegangen, haben die alten Wege benutzt, waren irgendwie ein bisschen verzweifelt. Und dann später an Pfingsten, da ist es dann passiert. Da kam die Kraft aus der Höhe wirklich auf sie und wurde über ihn ausgegossen. Und auf einmal stehen sie kühn vor einer großen Menschenmenge und verkünden das Evangelium. Auf einmal haben sie keine Angst mehr, auf einmal gehen sie vor zu dem, was Jesus gesagt und erfahren hat. Und später, als sie dann sogar Leute geheilt haben und die dann vor den Hohen Rat kommen und sie bedroht werden, hört bloß auf davon zu reden und sie sogar Gewalt angedroht bekommen. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Und sagen sie, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen haben und gehört haben. Sie sind in die Gemeinde gegangen, haben es ihnen erzählt und dann haben sie zusammen gebetet. Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Also sie beten. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also sie lassen sich nicht einschüchtern, sie kommen zusammen, sie beten und flehen Gott darum, dass er ihnen Kraft gibt, dass er ihnen Mut gibt, dass sie weiter dranbleiben, dass Heilungen und Zeichen Wunder passieren. Und dann kommt Gott und berührt sie und füllt sie neu mit dem Heiligen Geist. Also irgendwie scheint da was passiert zu sein zwischen dem, wo sie sich vorher versteckt haben, wo sie Angst hatten, wo sie sich verkrochen haben und wo sie jetzt auf einmal kühn dastehen und keine Angst vor Verfolgung haben. Und der Heilige Geist kam und hat ihnen Kraft gegeben, hat ihnen Kühnheit und Feuer und Leidenschaft gegeben. Jesus hat einige Sachen gesagt, bevor er gegangen ist, hat angekündigt, dass er sterben wird, dass er leiden muss. Und dann sagt er etwas, einige Sachen auch über den Heiligen Geist. Und einige Sachen sind da sehr bemerkenswert. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wie bitte? Was soll daran gut sein, dass du weggehst? Was könnte es Besseres geben, als eine sichtbare und spürbare Gegenwart unter uns? Wenn wir dich sehen können, wenn wir dir nachfolgen können, du gehst voraus, wir gehen hinterher, ist doch alles prima. Was soll daran gut sein? Aber Jesus fährt fort und sagt, wenn ich nicht weggehe, kommt nicht der Tröster, also der Heilige Geist, nicht zu euch. Und wenn man sich überlegt, ist es auch irgendwie logisch. Jesus konnte, als er auf der Erde war, immer nur an einem Ort sein. Er hatte zwar die Fähigkeit, auf Wasser zu laufen, durch Wände zu gehen, aber trotzdem konnte er nur an einem Ort sein. Aber jetzt, wo der Heilige Geist da ist, kann er gleichzeitig bei Millionen oder gar Milliarden von Christen überall auf der Welt sein. Er kann sie leiten und führen und trösten. 24 Stunden rund um die Uhr. Und hat einen viel größeren Wirkungskreis als Jesus, der nur an einem Ort sein konnte. Jetzt ist der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen, wie es auch in Joel 3 heißt oder in der Apostelgeschichte 2. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen, Söhnen und Töchtern oder Herren und Knechten, dem Klerus und dem einfachen Volk. Früher war der Heilige Geist im Alten Testament nur auf einzelnen Leuten, jetzt ist er auf allen Leuten. Jetzt kann ich ihm persönlich begegnen. Er wohnt sogar in uns, im Herz eines jeden Gläubigen. Und ich dachte früher immer, die hatten es früher leichter. Die haben ja gesehen, wo Jesus ist, er ist vorausgegangen, sie sind hinterher gewackelt. Und heute sehen wir ihn nicht, das ist doch viel schwieriger. Aber das Tolle ist, wir haben den Heiligen Geist. Er kann uns persönlich leiten und führen. Auch durch die Gemeinschaft, die wir haben, können wir das Wirken des Heiligen Geistes erkennen, was er vorhat. Und Jesus hat uns wirklich nicht alleine zurückgelassen. Er hat uns seinen Helfer, seinen Tröster gesandt. Wir sind reich beschenkt. Ich habe mal einen Artikel in der Zeitschrift gelesen. Da hat der Matthias Kuhn oder Kuno aus der Schweiz über den Heiligen Geist geschrieben. Er hat davon erzählt, dass sie frisch verheiratet waren, dass sie auf der Hochzeitsreise waren, kamen zurück in ihre neue gemeinsame Wohnung, waren nicht so ganz eingerichtet, haben noch einige Sachen gefehlt, aber irgendwie hat es schon geklappt. Wir haben den Toast auf die Herdplatte gelegt. War ein bisschen komisch, aber es hat schon funktioniert. Irgendwann kamen sie auf die, wir haben ja Hochzeitsgeschenke bekommen. Mal nachschauen, was da drin ist. Dann haben sie die Hochzeitsgeschenke ausgepackt und siehe da, da waren alle möglichen Haushaltsgeräte drin. Es gab einen Toaster, es gab ein elektrisches Messer und sonst so einige Sachen. Und man kann seinen Toast auf der Erdplatte braten, rösten, kann man machen. Aber man kann auch den Toaster verwenden. Und ich kann einen Nagel mit einem Stein in die Wand schlagen, aber den Hammer gibt es halt besser. Und ich denke, ähnliches ist mit dem Heiligen Geist. Ich kann mein Leben ohne den Heiligen Geist führen. Ich kann das schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn er die Geistesgabe ausgießt, sind auf einmal ganz andere Dinge möglich. Und ich komme auf ein Level, was ich mit natürlichen Fähigkeiten nicht schaffe. Soll ich nochmal einige Stellen bringen, wie Jesus über den Heiligen Geist spricht. Es steht sehr viel in Johannes 14 bis 16. Und ich will einige einige Sachen rausgreifen. Jetzt erstmal mit Johannes 16, 5 bis 15. Nee, 13 bis 15. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Also der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird uns in alle Wahrheit leiten und führen. Er macht sich nicht selber groß, sondern er macht den Vater. Er macht Jesus groß. Er sagt uns das Zukünftige, also Prophetie. Aber Prophetie ja nicht nur das Zukünftige ist, sondern auch, wie sieht mich Gott gerade? Was ist Gott gerade wichtig? Und genau, er macht den Vater groß, er macht Jesus groß. Dann nochmal Johannes 14, 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also der Vater, Gott schickt uns einen Tröster, man kann auch übersetzen den Helfer, den Beistand. Also Gott lässt uns nicht alleine, er steht uns bei, er tröstet uns. Und sein Erkennungsmerkmal, er ist ein Geist, der bleibt. Er bleibt bei uns, er lässt uns nicht im Stich. Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist ein Lehrer, er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Einmal, was in der Schrift steht, aber natürlich auch das, was er uns persönlich gesagt hat, was jetzt für uns wichtig ist. Im Römer gibt es auch einige Stellen, in dem Fall natürlich von Paulus. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn er hat nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist will uns leiten, er will uns zeigen, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir haben eben einen kindlichen Geist empfangen, er zeigt uns die Vaterliebe Gottes. Und wir müssen uns nicht knechten, um Gott zu gefallen. Und wir können eben Papa, aber lieber Vater sein. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es dann, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich über den Heiligen Geist und die Vaterliebe Gottes reden möchte. Und dazu möchte ich euch kurz nach Korea mitnehmen. Ich habe damit bekommen, dass ich im Januar in Korea auf dem Korea Gathering in Busan in Südkorea war. Und es gab aber nicht nur in Korea dieses Gathering, sondern es gibt überall auf der ganzen Welt diese Global Gatherings. Zuletzt eben auch im Oktober in München. Und dort gibt es keine Agenda, kein Programm. Und es wird geschaut, was hat der Heilige Geist auf dem Herzen für die jeweilige Nation. Und dann kommen Christen aus der ganzen Welt zusammen, um dann eben dafür zu beten, dass das durchbricht, passiert, was der Heilige Geist für diese jeweilige Nation hat. Und ich war begeistert in Korea von der Freiheit im Geist, die es da im Lobpreis gab, die es in den Aktionen, in den Versammlungen gab, in den Ansprachen, in den Sachen, die da passiert sind. Und es sind unglaubliche Dinge passiert, die man sich sonst auch so im Reich Gottes sehr schwer vorstellen kann. Und um wirklich zu verstehen, was da in Korea passiert ist, muss ich euch ein bisschen in die koreanische Kultur mitnehmen. Korea ist ein Land in Asien, das heißt, es ist Teil der Schamkultur. Das heißt, es ist da ganz schwer, sein Gesicht zu verlieren. Oder es ist eigentlich unmöglich. Und dann ist der Vater da ganz wichtig. Der Vater steht über allem und das heißt, glaube ich, sogar, der Vater hat immer Recht. Und es ist der Vater in der Familie, aber auch in der Gemeinde, in der Firma, in der Regierung. Also der Pastor ist der Vater der Gemeinde, der Chef ist der Vater der Firma. Und dann ist der Pastor eben ganz oben und die Gemeinde ist ganz unten. Da kommt lange nichts und dann kommt irgendwann die Gemeinde. Der Pastor sagt, was passiert und die anderen müssen zusehen. Und es gab eben im Vorfeld einige Gatherings auch schon in Japan, wo auch einige Koreaner dort waren, weil sie sehen wollten, was da passiert. Und dann hat eben ein Pastor auf der Bühne Zeugnis gegeben, was er so da durch die Gatherings mitbekommen hat. Und ihm ist aufgefallen, er kennt die Vaterliebe Gottes nicht. Er hat ein hartes Herz. Er hat seine eigene Familie nicht gekannt. Es ist ihm auch aufgefallen, als sein Sohn mal nach Hause kam und die Tür eingetreten hat, weil sein Vater schon wieder nicht zu Hause war. Er war irgendwie früh bis spät in der Gemeinde, war beim Frühgebet, hat ein Spätgebet geleitet, hat tagsüber viel Bibel gelesen, hat die Leute aufgeschrieben, die nicht zum Gebet kamen, die Ältesten, und hat das eingefordert. Und dann hat er ihm dann durch diese Gatherings hat er dann Buße getan, hat sich bei der Gemeinde entschuldigt, hat öffentlich bekannt, dass er falsch lag, dass er dachte, dass Leistung vor Gott gefallen, also dass er Gefallen bei Gott findet, wenn er Leistung bringt, und hat sich bei der Gemeinde entschuldigt. Dann ist eine Älteste aufgestanden und gesagt, ich warte seit 30 Jahren, warte ich auf diesen Tag. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen, als er das erzählt hat. Er hat sich dann echt erst weggedreht, hat seinen Abschluss zugelassen. Und es kam dazu, dass er sich eben mit seiner Familie versöhnt hat, mit seinen Kindern, mit seinem Schwiegersohn. Und die kamen dann auch auf die Bühne, haben sich hinter ihm gestellt, haben ihre Hände auf ihn gelegt, auf seine Schulter, um zu zeigen, dass sie hinter ihm stehen. Man hat es bei mehreren Pastoren gesehen, die haben das erzählt, wie krass, wie hart ihr Herz war und was sie da für Leistungsdenken hatten. Und sie haben auch Buße getan darüber, dass sie diese Leistung gefordert haben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Tragweite verstehen könnt, was da eigentlich passiert ist, weil ich denke, in Deutschland wäre es schon schwierig, wenn ein Pastor sich vorne hinstellt und er bekennt, die letzten 30 Jahre bin ich in die falsche Richtung gegangen. Aber in Korea ist das unmöglich. Du stellst dich nicht auf die Bühne und sagst, Leistung ist falsch. Du stellst dich nicht hin und fängst an zu flennen. Und das hat nicht nur die Gemeinden, glaube ich, erschüttert, sondern das erschüttert die ganze koreanische Kultur. Und dass sowas möglich ist, wenn du dem Heiligen Geist Freiraum gibst, dass der Vater ran kann und seine Liebe ausgießen kann und du hast gemerkt, dass da diese Liebe da war, dass diese Vaterliebe geflossen ist. Und ich habe diesen Pastor, die ganze Zeit habe ich den in Tränen gesehen. Und wenn ich mir jetzt diese Bibelstellen anschaue, wo Jesus vom Heiligen Geist spricht, finde ich spannend, dass dauernd auch der Vater da eine Rolle spielt. Also hier zum Beispiel Römer, er hat einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Oder Lukas 11, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für einen Fisch bietet? Und wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Also wenn wir den Vater bitten, dass er uns was Gutes gibt, dass er uns den Heiligen Geist gibt, wird er uns nichts Schlechtes geben. Wird er uns keinen bösen Geist geben. Sondern er wird uns gute Gaben geben. Und es ist auch sehr spannend, dass da Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Der Vater sendet den Heiligen Geist zu euch. Und wenn wir den Begriff Weisen haben oder Weisenmentalität, Weisen haben keine Eltern, sie kennen keinen Vater, sie wissen nicht, wer sie sind. Sie haben keine eigene Identität. Sie fühlen sich nicht angenommen, sie haben keinen Selbstwert. Wenn ich eine Weisenmentalität habe, muss ich mir alles erkämpfen. Am besten nehme ich es mir noch. Ich muss Leistung bringen, wenn ich etwas haben will, um mich geliebt zu fühlen. Und wenn ich Leistung nicht bringen kann, fühle ich mich wie ein Versager, dass ich nicht geliebt bin. zu Gott und sage, jetzt habe ich für dich so viel gemacht, jetzt musst du mich segnen, jetzt musst du mir meine Wünsche erfüllen. Oder ich denke, wenn ich versagt habe, Gott liebt mich nicht mehr. Und wir fürchten Strafe. Aber durch Jesus und den Heiligen Geist dürfen wir zum Vater nach Hause kommen. Wir müssen nichts mehr leisten. Er will uns Identität und Wert geben. Er will uns zeigen, dass wir Annahme beim Vater haben. Denn seine Liebe ist komplett unabhängig von unserer Leistung oder unserem Versagen. Wenn er uns die Sohnschaft offenbart, also diesen Stellenwert, den ein Sohn auch damals in dieser Kultur hatte, dass wir geliebte Kinder Gottes, sogar Königskinder sind, dass wir ungehinderten Zugang zum Vater haben, dass wir diese liebevolle Beziehung haben können, dass wir ihn Abba, lieber Vater, nennen können. Wir sind total angenommen und dürfen immer tiefer in seine Liebe eintauchen. Und das finde ich total begeisternd, dass uns der Heilige Geist auch den Vater zeigen möchte, dass er uns die Liebe des Vaters zeigen möchte. Und so will ich uns am Schluss einladen von dieser Predigt zum Gebet, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, in unserem eigenen Leben zu wirken, in unserem Dienst, dass wir uns ihm hingeben, uns ihm öffnen, dass er ran darf, dass er die Kontrolle haben darf. Ich will uns einladen, dass wir uns nach der Vaterliebe Gottes ausstrecken, dass er uns immer tiefer hineinführt und dass er uns befreit von der weisen Mentalität. Jesus, danke dir, dass du uns den Vater geben willst. Ich danke, dass du uns den Heiligen Geist versprochen hast, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast. Und ich danke, dass der Heilige Geist uns Kraft geben will, dass er uns neues Feuer geben will, neue Leidenschaft für unseren Dienst, dass er uns ja auch da rausholen will, wo wir eine weise Mentalität haben, wo wir rackern für Gott und enttäuscht sind, wenn er es dann nicht segnet, wie wir uns das vorstellen. Dass wir uns Liebe verdienen wollen, auch bei Gott. Bitte ich, dass du uns deine Vaterliebe ganz neu offenbarst, dass du uns deine Vaterliebe ausgießt. Bitte ich, dass du uns hilfst, dass wir uns dem Heiligen Geist auch hingeben können, dass wir eine Beziehung auch zum Heiligen Geist haben. Dass er uns in alle Wahrheit leiten kann, dass er uns den Vater zeigen kann. Dass er uns an alles erinnern kann, was Jesus gesagt hat. Dass er uns die Dinge, die Jesus wichtig sind, groß machen darf. Komm, Heiliger Geist, und leite uns in deine Wahrheit. Zeig uns die Liebe des Vaters. Komm, Vater, offenbare dich uns, dass wir dich neu verstehen, dass wir eine Begegnung haben, dass wir eine Taufe erhalten.